Wahrscheinlich haben wir die dritte Strophe dann doch schon gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, um welches Thema es heute Vormittag gehen soll. Also die Angelika hat ja schon durch die Auswahl der Lieder und auch durch die Geschichte am Anfang schon so ein bisschen die Richtung aufgezeigt. Habt ihr das schon so ein bisschen im Gefühl, worum es gehen könnte? Um die Heiligen in Mülheim an der Ruhr. Genau. Und wie die Heiligen in Mülheim an der Ruhr ihren Glauben leben. Ob sie diesen Glauben konsequent leben, ernsthaft, bemüht, ihn wirklich richtig stark auszuleben, oder ob sie sagen, die Heiligen in Mülheim an der Ruhr, wir sind ja die Heiligen, wir sind ja dabei, wir sind ja gerettet, wir sind ja safe, das muss reichen. Hier oder da ein bisschen ein paar Gottesdienste, vielleicht auch ein bisschen Mitarbeit in der Gemeinde, das reicht. Nicht zu viel. Darum soll es gehen. Ich habe in dieser Woche, da habe ich ein paar Stunden wieder im Schwimmbad gearbeitet, habe ich mit einem Kollegen über sein Leben geredet. Eigentlich auch ein bisschen über mein Leben, aber irgendwie ging es ein bisschen mehr um sein Leben. Und auch über die unterschiedlichen Stufen von Verbindlichkeit und Konsequenzen beim Glauben. Allerdings nicht nur beim christlichen Glauben, sondern auch beim jüdischen und muslimischen Glauben. Und zwar deswegen, weil er hatte nämlich schon mal eine jüdische Freundin und eine muslimische Freundin und war früher römisch-katholisch. War alles dabei. Ich habe gedacht, prima, ne? Also solche Arbeitskollegen sind mir die liebsten, ne? Wo so alles dabei ist. Und er meinte, er sagte, wenn er zum Judentum übergetreten wäre, also so leicht ist das ja nicht, aber mal angenommen, für diese jüdische Freundin wäre alles besser gelaufen. Und wenn er zum Islam konvertiert wäre, das ist ja ganz leicht, da muss man nur so einen Satz sagen, dann wäre das für die Beziehung mit der muslimischen Freundin ganz gut gewesen. Also ihr merkt, dass ich in der Vergangenheit rede, bedeutet, dass diese Beziehungen eben nicht mehr existieren. Und er sagte, es gibt doch so viele Namensmuslime auch, also ne, vielleicht kennt ihr das auch, Menschen, die eigentlich Moslem sind, aber das nicht unbedingt so stark praktizieren, so 5-mal am Tag beten und so, das nicht. Und er hätte nur dieses Glaubensbekenntnis zu Allah sprechen können und schon wäre die Beziehung mit seiner Freundin geblieben. Ob er es gemacht hat, sage ich am Ende der Predigt. Wenn wir in den Kalender schauen, dann sehen wir, es ist Halbzeit in der Ferienzeit und für viele auch Urlaubszeit, also die Sommerferien, die für die Schüler interessant ist. Also ich weiß, es gibt noch andere Gruppen, für die das nicht ganz so interessant ist, aber ne, die Ferienzeit, Halbzeit. Und am Ende so einer Ferienzeit stellen sich viele immer wieder so langsam in den letzten Tagen auf den Alltag ein, in Haushalt, Schule und Arbeit. Diese Unterbrechung, diese Sommerferien, das ist schon so eine besondere Zeit, finde ich. Wir feiern unsere Gottesdienste zusammen, hat viele Vorteile. Und es ist vielleicht auch eine Chance, unsere innere Anspannung, die sich am Ende der Schulzeit so aufgebaut hat, vielleicht in den Sommerferien auch für die im Urlaub waren und sein konnten, ein bisschen abzubauen, sich auch beschenken zu lassen in dieser Ferienzeit, auch wenn jetzt nicht jeder unbedingt was mit den Schulferien zu tun hat. Vielleicht sich trotzdem durch die Schönheit in der Natur, Begegnung mit anderen Menschen, die man so im Alltag vielleicht nicht trifft, die Chance, das Vertraute mit ganz anderen Augen zu sehen. Dankbarkeit für Gottes Zuwendung in so einer besonderen Zeit vielleicht auch zu empfinden. Und vielleicht ist es in oder so nach so einer Auszeit vielleicht auch ein bisschen leichter, uns einer Aufforderung von Jesus zu stellen, nämlich uns und unser Leben ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Also nicht nur so ein bisschen, nicht nur so 50-60% oder 80, ne, es gibt ja so, oder 20, ne, es gibt so Menschen, die haben das gut raus, 20% Einsatz und allen erscheint es so, als wenn die 80% was leisten. Sensationell, ja, gibt es. Sondern Jesus ganz sich hinzugeben. Es wimmelt in der Bibel von Aufforderungen, von Einladungen von Jesus und von Gott, sich ihm ganz anzuvertrauen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern ihm ganze Sache mit ihm zu machen. Ich habe Nummer 1 rausgesucht aus den Sprüchen 3. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Verständnis. Erkennt ihn auf all euren Wegen und er wird eure Pfade gerade machen. Ein Vers von vielen. Also wenn wir nicht schon eine Stunde hier sitzen würden, ich könnte ja noch ohne Ende aufzählen. Einladungen, wo wir aufgefordert werden, ganze Sache mit Gott zu machen. Diese Einladung zum Vertrauen auf ihn betrifft eben nicht nur diese Ferienzeit, sondern auch gerade unseren Alltag, also in ein paar Wochen wieder. Wagen wir es, Jesus beim Wort zu nehmen? Im Markus-Evangelium und eigentlich nicht nur da, sondern eigentlich auch in Matthäus und Lukas, aber ich habe mir das im Markus-Evangelium mal so ein bisschen genauer angeschaut, da gibt es eine Geschichte, die uns vielleicht dazu einlädt, darüber nachzudenken, ob es doch vielleicht gut ist, Jesus ganz zu vertrauen. In Markus-Evangelium wird eine Geschichte erzählt, es ist eigentlich sogar eine traurige Geschichte. Geht das mit? Seid ihr bereit für eine traurige Geschichte? Lieber sind die mit Happy End, aber geht das noch? Ja? Ja. Ich hätte es so oder so erzählt. Da kommt einer zu Jesus, ganz ernsthaft und offen. Das ist schon mal gut. Und voll Bewunderung für den Rabbi aus Nazareth. Und am Ende dreht sich der junge Mann traurig weg und geht. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg mal wieder nach Jerusalem. Auf einmal eilt ein Mann aus einer Gruppe auf ihn zu, wirft sich vor Jesus auf die Knie und spricht ihn an. Guter Meister. Schöne Anrede schon mal. Guter Meister. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Damit meint er, was soll ich tun, dass mein Leben erfüllt und sinnvoll ist? Wie hat mein Leben Bestand, auch über den Tod hinaus? Bestand in meinen eigenen Augen, aber auch in den Augen meiner Mitmenschen. Bestand besonders vor Gottes Augen. Ich will mein Leben nicht vertun, sondern ich will etwas tun, um dieses ewige Leben wirklich zu erben, zu bekommen. Hat dieser junge Mann in seiner Ernsthaftigkeit und seiner leidenschaftlichen Suche nach einem erfüllten Leben uns vielleicht einiges voraus? Wären wir auch auf Jesus zugegangen und hätten ihm nach ewigem Leben gefragt? Oder ist das eigentlich eine klare Sache mit dem ewigen Leben? Oder haben wir nicht vielleicht auch selbst, obwohl wir es heute wissen und wüssten, oft andere Fragen im Kopf? Wie soll ich mein Geld anlegen? Die Zinsen sind ja sowas von unten und da ploppt immer so eine Postbank-Werbung auf mit so und so viel Prozent. Ist das was? Ist das nichts? Soll ich das machen? Soll ich lieber in Bitcoins? Soll ich das doch mal probieren oder nicht? Wie kann ich mich als Nachfolger für einen vielleicht höher dotierten Posten in der Arbeitsberufswelt ins Gespräch bringen? Qualifizieren? Ist noch eine Fortbildung wichtig und gut, um besser dazustehen, um noch qualifizierter zu sein? Wie komme ich erfolgreich durch anstehende Prüfungen, die ja auch immer mal auftauchen können? Wann nehmen wir uns schon mal Zeit, um unser Leben im Ganzen zu bedenken und eine so schwerwiegende Frage, wie dieser junge Mann an Jesus hatte, wirklich durchzudenken? Der junge Mann hatte großes Vertrauen zu diesem Rabbi aus Nazareth. Er hat das Gefühl, ihm fehle etwas Wesentliches, obwohl er aus eigener Ansicht, das werden wir gleich sehen, eigentlich eine Menge macht, eine Menge tut, eine Menge richtig macht, eine Menge erfüllt, um eine Chance auf dieses ewige Leben zu bekommen. Er hat das Gefühl, ihm fehlt aber doch noch irgendetwas. Etwas, was den Tag überdauert. Alles hat er erreicht, nur diese letzte Sicherheit fehlt noch, das ewige Leben. Dafür will er etwas tun, wie er für alles andere auch etwas tun musste und konnte. Dieses Ziel will er angehen und Jesus, der gute Meister, soll ihn dazu anleiten. Und Jesus gibt ihm 3 Antworten und uns noch eine 4. Die erste Antwort von Jesus: Jesus weist den Frager zunächst auf das hin, was jeder fromme Israelit weiß und zu praktizieren versucht. Du kennst die Gebote. Ja. In ihnen ist Gottes Wille festgehalten. Die Gebote, die Jesus dem Mann vorhält, sind auf ihn, den reichen jungen Mann, zugeschnitten. Das Gebot, du sollst niemand berauben, hat hier kein anderes Dasein als Straßenräuber im Blick. Keine Straßenräuber im Blick, sondern meint, du sollst niemandem den Lohn vorenthalten. Du sollst die Armut anderer nicht ausnutzen, niemanden ausbeuten. Du sollst nach einem sinnvollen Leben fragen, wird hier von Jesus an diesen jungen Mann verwiesen. Und da schimmert diese soziale Komponente durch, eben nicht nur beim Geld. Und das betrifft letztendlich auch uns. Wie gehst du mit deinen Eltern, mit deinen gealterten Eltern um? Distanzierst du dich innerlich von ihnen, wenn sie allmählich etwas sonderbar werden? Wie behandelst du Menschen, die dir vielleicht irgendwo unterstellt sind? Lässt du ihnen eine Chance, dass sie ihre Fähigkeiten entdecken können? Teilst du dein ganzes Leben mit deinem Ehepartner? Oder gibt es Bereiche, die ihn oder sie nichts angehen? Bist du bereit, mit denen zu teilen, die in Not sind, ohne Arbeit, ohne Zukunft, ohne menschenwürdige Bedingungen? Jesus ist sehr direkt und genauso direkt antwortet dir dieser junge Mann. Meister, das alles habe ich getan von Jugend an. Check. In dieser Beziehung habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und wir? Auch? Check, oder? Wir haben uns doch bemüht, ein anständiges Leben zu führen, von Jugend auf, bei manchen von Jugend auf, bei manchen vielleicht etwas später. Und das ist nicht wenig. Das wird honoriert, auch von Jesus. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber Jesus gibt ihm eine zweite Antwort. Jesus wendet sich dem Mann nun ganz zu, sieht ihn liebevoll an. Und da zeigt sich etwas. Es geht nicht nur um rationale Gebotsabfragen. Hast du das erfüllt, das, sondern Jesus sieht in das Herz dieses jungen Mannes. Und deswegen kann er ihn auch ganz liebevoll ansehen. Er umarmt ihn. Er spürt sein Bemühen, seinen Eifer, aber auch seine eiserne Pflichterfüllung, in der er nicht die Erfüllung, die Freude findet, die er eigentlich sucht. Jesus möchte ihn und auch uns für ihn ganz gewinnen. Herauslocken aus unserem eingefahrenen Gleisen und will ihm aus Liebe etwas zumuten. Alles richtig, aber eins fehlt dir noch, 99% richtig, 1% fehlt noch. Könnte man sagen, na gut, also 1%. Eins fehlt dir noch. Und das eine ist nicht wenig. Er sagt ihm, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du deinen Schatz im Himmel haben. Und es geht noch weiter. Und dann komm wieder zurück und folge mir nach. Puh. Dieses 1% hat es in sich. das ist nicht noch so eine Zugabe, so ein Sahnehäubchen auf dem Pudding. Das geht ans Eingemachte. Der Reiche reagiert unmutig, mutlos auf diese Zumutung von Jesus. Alles, was ich mir erarbeitet habe, was mir auch letztendlich Gott geschenkt hat für meine Pflichterfüllung, das soll ich jetzt loslassen. Meine ganze Sicherheit so unvernünftig aufs Spiel setzen. Und was dann, wenn ich dann nichts mehr habe? Dann bleibt mir ja quasi nur noch dieser Rabbi, dieser gute Meister. Aber wofür? Ein Schatz im Himmelreich. Reicht das? Reicht uns das, die Aussicht auf die Ewigkeit? Reicht uns das wirklich? Ist das Sicherheit genug, dass wir bereit sind, auch mal ein Risiko einzugehen, mal was Unvernünftiges im Augen der Mitmenschen zu tun, auch mal einen Glaubensschritt ein bisschen größer zu wagen, als wir es bisher vielleicht getan haben? Ein Schatz im Himmel, die Ewigkeit? Ist das Zugpferd, ist das Motivation genug? Das ist wie die Taube auf dem Dach. Aber ist nicht ein Spatz in der Hand besser? Kann man mehr mitmachen. Jesus legt mit seiner Aufforderung den Finger in die Wunde dieses jungen Mannes. Alles konnte er prima abhaken, erreichen, schaffen. Aber alles verkaufen und dann Jesus nachfolgen, das war dann doch zu viel. Dieser kann alles und hat auch alles gut gemacht, nur das eine kann er nicht, diese hundertprozentige, rückhaltlose Sache, Jesus ganz zu vertrauen. Er traut es Jesus nicht zu, dass er ihm mit dieser Einladung zum Verzicht und zur Nachfolge genau das damit schenken möchte, was er sich gewünscht hat eigentlich, weshalb er eigentlich auf diesen Jesus zugegangen ist. Sein Verlangen nach Absicherung macht ihn taub für die Einladung von Jesus. In welche Wunde müsste Jesus bei uns den Finger legen? Und ich weiß von mir und ich ahne es von anderen, wir haben auch so unsere Wunden, wo wir so eine schöne fette Schicht Pflaster und manchmal Binden drüber haben und eigentlich ganz gut damit leben oder es glauben. Was hindert uns daran, diesem Jesus ganz nachzufolgen, ihm ganz zu vertrauen und unser ganzes Vertrauen auf ihn, auf Gott zu setzen? Oft wird es auch bei uns der Besitz, das Haus, das Grundstück sein, manchmal das Auto mittlerweile, um dessen Vermehrung und Erhaltung wir uns mehr Gedanken machen als um eine Belohnung in der Ewigkeit. Und es ist eben nicht nur das Haus, und manchmal ist es auch gerade so, ne, unter uns das Auto. Ich lese gern Autozeitschriften und ich bin aber irgendwie bin ich frustriert, ich bin weg davon, weil die Summen, die da ganz rechts und bei den Preisen stehen, immer größer werden. 6,2 Millionen habe ich jetzt entdeckt. Ein Auto für 6,2 Millionen und wisst ihr, was der Hammer ist? Man muss, um dieses Auto fahren zu dürfen, einen Helm tragen. Macht das noch Sinn, dann ein Auto zu fahren? Also ich meine, abgesehen von den 6,2 Millionen. Ein Ferrari. Also falls jemand Interesse hat, ich habe das Heft noch. Was hindert uns daran? Vielleicht ist es nicht der Ferrari, vielleicht ist es was anderes. Und es sind andere Baustellen, andere Wunden in deinem, in meinem Leben. Die eigene Bequemlichkeit, vielleicht auch manchmal Feigheit, uns den Mund zu verbrennen als Nachfolger Jesu oder die Konzentration auf etwas anderes, auf etwas Irdisches, auf Berufliches, auf Familie, die Suche nach Glück. Die Suche nach Glück, ich glaube, das eint alle Menschen. Ich habe gestern gefühlt eine Stunde in der Fußgängerzone in Duisburg gesessen. War jetzt keine Stunde, ich habe auf jemanden gewartet. Und ich habe in dieser Stunde die Menschen, es war Weinfest in Duisburg, es waren alle. Alle 500.000 Duisburger waren da in der Innenstadt. Also gefühlt. Und ich konnte so die Suche der Menschen nach Glück irgendwie sehen in den Augen der Menschen, die vorübergehen. Und ich glaube, bei uns ist es auch also nicht abgehakt, die Suche nach Glück. Und so ist dieser reiche Mann auch ein naher Verwandter von uns. Ich glaube, auch uns fällt es hier oder da schwer, manches loszulassen. Kinder werden erwachsen, gehen ihre eigenen Wege. Und wie mühsam ist es für uns Eltern, dass wir ihnen dann eben nicht mehr als die ersten Berater zur Verfügung stehen. Krankheit und Alter sind eine Schule des Loslassens, eine harte Schule. Plötzlich ist man auf andere Menschen, auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen, für harmlose Sachen aus dem Alltag, die ich doch immer allein gemacht habe. Die Gardine abnehmen und waschen. Plötzlich brauche ich dafür jemanden, der da hochsteigt auf die Leiter. Also ich nicht, habe keine Gardine, aber andere. Es ist nicht so leicht loszulassen und dann auch noch im Vertrauen, dass das gut geht, dass ein anderer sich darum kümmert. Immer wieder gelingen uns kleine Schritte, aber oft ist auch unsere Angst größer als das Vertrauen. Jesus lädt diesen reichen jungen Mann und auch uns dazu ein. Komm und folge mir nach und du wirst erleben, dass du auch loslassen kannst. Lebe aus dem Vertrauen, lass dich durch meine Liebe stark machen. Die Bindung an das, was du hast, und es ist eine ganze Menge, was wir haben. Ich sage immer, die Keller sind voll. Die Bindung an das, was du hast und was du bist, macht dich eher ängstlich, vorsichtig und schwerfällig. Lass dich frei und mutig machen. Lass dich frei und mutig machen von Jesus. Dieser eine Satz, wenn wir den, ne, du hast auch am Anfang gesagt, eine Sache, die wir mit nach Hause nehmen sollen, und ich gebe noch was Zweites dazu. Lass dich frei und mutig machen. Dieser reiche junge Mann schafft den Absprung nicht. Er klammert sich angstvoll fest an dem, was er hat. Unmutig und traurig kehrt er in dieser Zumutung von dieser Begegnung von Jesus ab. Ein hoffnungsloses Ende einer Begegnung, die hätte auch anders ausgehen können, vielleicht. Wenn uns diese Geschichte vom Reichen erschreckt und beunruhigt, dann ist uns manchmal auch vielleicht wie den Jüngern von Jesus, die das ja alles mitbekommen haben. Jesus fasst diese Begegnung für die Jünger jetzt im Folgenden traurig und realistisch zugleich zusammen. Und es gibt eine dritte Antwort, ich habe die zweite, glaube ich, gar nicht genannt. Aber die zweite war das, wo er den jungen Mann einlädt, ganze Sache zu machen und alles zu verkaufen. Das war die zweite Antwort. Und jetzt gibt es die dritte Antwort an die Jünger. Und das ist ja ein sehr bekannter Text. Wie schwer werden es die Reichen haben, ins Himmelreich, in die Ewigkeit zu kommen? Das ist jetzt eine Lektion für die Jünger. Wie schwer fällt es ihnen, sich nicht auf ihre eigene Kraft zu verlassen? Die Jünger reagierten entsetzt. Sie spürten sofort, dass sie mitbetroffen sind. Dass es nicht nur um das Geld, um dieses Unvermögen von diesem jungen Mann ging, der alles verkaufen sollte, dass sie auch noch genug auf der hohen Kante zu Hause haben. Wenn sie auch jetzt in so einer dreijährigen Ausbildungszeit waren, waren sie doch nicht ganz frei von irdischen Empfindungen. Das kann man immer wieder sehen, wenn die Jünger darum buhlen, wer später einmal links und rechts neben Jesus sitzen wird und andere Sachen. Auch sie haben ihre Bindungen, Sicherheiten, die sie eigentlich nicht loslassen wollen. Sind sie nicht auch an einer geheimen Stelle wie der Reiche? Jesus spitzt die Aussage nochmal zu und sagt ihnen, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als ein Reicher ins Reich Gottes komme. Und das ist ja eine sehr bekannte Sache mit dem Kamel im Nadelöhr. Und es gibt eine Legende, die sich wacker hält. Bei den Stadttoren von Jerusalem hat es nach der Legende so ein kleines Tor gegeben. Die großen Tore waren dann 18 Uhr irgendwann zu, kam keiner mehr rein in die Stadt, aber dieses kleine Tor, Nadelöhr genannt, wäre noch auf gewesen und da Hätte man, wenn du mit deinem Kamel gekommen wärst, hättest noch die Chance gehabt, reinzukommen. Das Kamel hätte sich sozusagen nur auf die Knie stellen müssen und so reinrobben. Und dann hättest du so eine Sache nach der nächsten hinterher schieben und selber hinterher gehen können. Ist aber leider nur eine Legende. Es gibt keinen echten Beweis dafür. Aber ist eine schöne Geschichte. Trotzdem ist es im Jüdischen so, dass eine kleine Öffnung, ein ganz kleines Kellerfenster eher, so als Nadelöhr bezeichnet wurde. Ne? Also das ist schon eine schöne Übertragung. Und so steht den Jüngern das Entsetzen im Gesicht geschrieben. Wer kann denn dann noch selig werden? Wer kann es denn dann noch schaffen? Und wie beim Kamel vor dem Nadelöhr kann die Antwort nur lauten, eigentlich niemand. Niemand aus eigener Kraft. Und so gibt Jesus hier auch uns eine letzte, vierte Antwort. Und diese Antwort wirft ein hoffnungsvolles Licht auch auf die traurige Geschichte von dem reichen jungen Mann. Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das war auch mal eine Jahreslosung. Könnt ihr euch erinnern? Weiß jemand, in welchem Jahr? Nee, ne? 2009. Ja, wie die Zeit vergeht, ne? Man ahnt es nicht. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Für alle gilt die gleiche Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott die Kamele, auch uns reiche Kamele, durch ein ganz, ganz enges Nadelöhr gehen lässt und uns schenkt, was wir uns selber hätten nicht nehmen können. Freiheit von unserer Angst loszulassen. Vertrauen und ein erfülltes Leben mit ihm über unseren Tod hinaus. Und ich finde, das klingt nicht nur gut, das ist gut. Der Arbeitskollege hat es nicht gemacht. Er hat diesen Satz nicht gesagt, ist nicht zum Islam konvertiert. Die Einladung, die Versuchung war groß. Das, was ihn da erwartet hätte, aus menschlicher Sicht, wäre für ihn optimal gewesen. Er hat es nicht gemacht. Er hat dadurch Nachteile in Kauf genommen und auch diese Beziehung zu dieser jungen Frau war damit eigentlich vorbei. Bist du bereit, deinen Glauben konsequent zu leben und ganze Sache mit Jesus zu machen? Amen.